HR Info Wirtschaft.
Die Corona-Pandemie verändert fundamental unser Leben und damit auch die Arbeitswelt. Das Virus wirkt in vielen Bereichen der Gesellschaft als Beschleuniger. Die aktuellen Veränderungen fördern zum Beispiel prekäre Arbeit. Löhne werden mit Verweis auf die schwierige wirtschaftliche Situation gedrückt. Beschäftigte arbeiten aus Existenzangst bis zum Burnout. Die Auswirkungen von Corona werden noch lange da sein. Darüber wurde diese Woche diskutiert, bei einer Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt am Main. In HR Info Wirtschaft blicken wir auf die spannende Diskussion zurück. Mein Name ist Aydoğan Makasci. Es war eine etwas andere Veranstaltung im Haus am Dom. Nur wenige Plätze direkt vor Ort, wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, dafür aber ein Livestream der Diskussion ins Netz auf YouTube. Für die Diskutanten hat das wenig verändert. Sie lieferten sich einen konstruktiven Schlagabtausch. Dr. Hans-Jürgen Urban von der IG Metall für die Arbeitnehmer, Dirk Pollert von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände für die Arbeitgeber und Thomas Gebauer von der Medico-Stiftung, die sich für mehr globale Gerechtigkeit einsetzt. Moderiert wurde die Veranstaltung von HR-Wirtschaftsredakteurin Claudia Werle. HR Info war als Medienpartner der Diskussion mit im Boot. Zu Beginn ging es um die akut getroffenen Maßnahmen der Politik, um die Folgen von Corona abzumildern.
Die Bundesregierung hat sehr viele Gelder locker gemacht. Die Notenbanken überall auf der Welt haben sehr viele Gelder locker gemacht. Es gibt Hilfsprogramme. Das Thema Kurzarbeit ist angesprochen worden. Herr Pollert, geht das alles in die richtige Richtung? Können Unternehmen wirklich diese Hilfen auch so in Anspruch nehmen?
Also definitiv ja. Die erleichterten Regelungen zur Kurzarbeit haben in der Breite der Wirtschaft geholfen, dass man Wege gefunden hat, wie man Beschäftigung vorübergehend überbrückend halten kann. Das wird ja jetzt nochmal verlängert. Und das haben von klein, mittel bis groß ganz, ganz viele Unternehmen letztendlich genutzt. Das war die eine Seite. Die zweite waren die Soforthilfen und die Liquiditätshilfen, weil die Pachten und Mieten, die müssen ja auch bezahlt werden. Das hat auch gut funktioniert, ebenso wie die Frage von Steuerstundungen oder von Bürgschaften und von günstigen Darlehen. Da haben sich auch die Dinge, die die Bundesregierung gemacht hat, mit denen, was in den einzelnen Ländern passiert ist, letztendlich gut ergänzt. Und das hilft. Wir sind aber noch mitten im dunklen Tunnel. Was auch sehr geholfen hat, weil wir ja auch über Arbeit sprechen, ist, dass wir profitieren davon, dass wir die Chancen der Digitalisierung der Arbeit genutzt haben und mobiles Arbeiten oder virtuelles Arbeiten vorher schon, sage ich mal, in vielen Unternehmen eingeprobt haben. Stellen Sie sich mal vor, dieser Cut wäre gekommen, ohne dass wir diese Fähigkeiten gehabt hätten und man hätte nur innerhalb eines Unternehmens arbeiten können. Das ist unvorstellbar. Ich hatte vorhin den Herrn Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur, den Sie ja gut kennen, in einer Runde gehabt, der einfach mal berichtet hat, und da kann man ja nur stolz drauf sein, wenn man hier bei uns im Land lebt, mit welcher Dynamik diese Bundesagentur und mit welcher zügigen Bearbeitung man diese ganzen Dinge so schnell bearbeitet haben, dass einer sein Geld bekam und überbrücken konnte.
Also ich sag mal so, Homeoffice vor 15 Jahren in dieser Form, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Ja. Die technischen Möglichkeiten wären nicht da gewesen, auch rein die Rechnerkapazität wäre nicht da gewesen. Und ich denke, was wir jetzt die letzten Wochen und Monate gesehen haben, also dass so viele Menschen so schnell auf einmal von zu Hause aus arbeiten konnten, ob man das nun gut findet oder ob man das nun nicht so gut findet, das möchte ich jetzt erstmal dahingestellt haben, aber dass dieser schnelle Umschwung überhaupt möglich war, ich denke, das wäre ohne die Technik, die es momentan gibt, überhaupt nicht möglich. Und auf einmal ist von Unternehmensseite möglich gemacht worden, wo vorher der ein oder andere auch wirklich gesagt hat, nein, das geht überhaupt nicht. Also auch von daher eine Flexibilisierung. Herr Urban, wie erleben Sie das Kurzarbeitergeld? Ja, das ist natürlich erstmal eine große Beruhigung. Ich kann meinen Job halten, aber gleichzeitig sind da ja auch viele Ängste damit verbunden. Kann ich meinen Kann ich meine Miete noch bezahlen auf Dauer? Wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten aus? Und vor allen Dingen, was ist dann, wenn das Kurzarbeitergeld wieder ausläuft? Kurzarbeit ist ja auch ein bisschen was wie so ein Warnsignal. Hoppla, bei uns im Unternehmen läuft es nicht mehr rund.
Ja, man kann am Thema Kurzarbeit auch ein paar Themen zur gleichen Zeit deutlich machen. Punkt 1, Gott sei Dank ist es uns in der Bundesagentur für Arbeit gelungen, der schwarzen Null und anderen neoliberalen Blütenträumen ein Stück Widerstand entgegenzusetzen und deswegen eine Reserve anzuhäufen, die uns heute die Finanzmittel liefert, mit denen wir arbeitsmarktpolitisch agieren können. Die Krise zeigt uns auch, dass das, was wir Austeritätspolitik, neoliberale Politik genannt haben, in der ganzen Welt so krachend gescheitert ist und dass die Länder, die sich stärker darauf eingeleistet haben, jetzt die schlechteren Möglichkeiten haben, human auf die Krise zu reagieren, und die Länder, in denen es gelungen ist, wenigstens noch Gesundheitssysteme intakt zu halten, jetzt die besseren Möglichkeiten haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir nach vorne denken. Aber es gibt einen zweiten Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir waren jetzt in der Situation, in der Tat, wo es einfach nur darum ging, den Zusammenbruch von Strukturen aufzuhalten. Zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld, durch die Gewährung von Krediten für Unternehmen und so weiter und so fort. Das war wahrscheinlich nicht anders machbar in dieser Situation. Aber wir dürfen uns nicht zu lange bei der Konservierung der vorhandenen Strukturen aufhalten. Ich glaube, das wirklich Wichtige wird jetzt darin bestehen, dass wir sozusagen die Krise auch dadurch meistern, dass wir in die neuen Strukturen investieren, die wir brauchen. Und da ist das Kurzarbeitthema auch ein gutes Thema. Wir drängen jetzt wirklich darauf, dass während der Kurzarbeitszeit eben auch Vorsorge getroffen wird für die Umstellung in den Unternehmen, zum Beispiel über die betriebliche Weiterbildung. Wir drängen darauf, dass zum Beispiel, wenn in der Stahlindustrie öffentliche Gelder fließen, um die Einnahmeausfälle zu kompensieren und den Zusammenbruch der Stahlindustrie zu verhindern, die Gelder eben auch genutzt werden, um die Produktion von Stahl von der Kokskohle auf die Wasserstoffreduktion umzustellen, um eben auch die Weichen in Richtung einer ökologischeren Produktion zu stellen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe der Zeit. Wir müssen die defensive Politik gegen die Krisenfolgen verbinden mit neuen Weichenstellungen, weil sonst werden wir der historischen Konstellation, in der wir sind, nicht gerecht.
Waren die primären Maßnahmen, die ergriffen worden sind, also wirklich die Gelder zur Verfügung zu stellen, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu machen, ging das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung? Hat das wirklich geholfen, um einen Kollaps von vielen Unternehmen zu verhindern?
Vieles davon war richtig, aber es hatte zwei Schlagseiten, die nicht richtig waren. Erstens, es ist so aufgeteilt worden, dass in den Feldern der Gesellschaft, in denen die Bedürftigkeit am größten ist, wenig angekommen ist. Ja, wir haben einige Verbesserungen im Bereich von Hartz IV und der Grundsicherung hinbekommen, leichtere Zugangsmöglichkeiten, keine Anrechnung von Schonvermögen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir anschaue, wo die Milliardenbeträge hingegangen sind, dann sind diese Milliardenbeträge nicht in die Bereiche, wo die größte soziale Not ist, hingegangen. Und das zweite Thema, das wird sich in der Zukunft stellen. Wir werden natürlich irgendwann darüber diskutieren müssen, wer hat es gekriegt und vor allen Dingen, wer finanziert es.
Herr Pollert, im Moment erstaunlicherweise, es gibt relativ wenig Insolvenzanträge von Unternehmen. Angesichts der äußeren Rahmenbedingungen ist das schon erstaunlich. Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, kann das zumindest einen Grund haben. Nämlich im Moment ist die sogenannte Insolvenzantragsordnung außer Kraft gesetzt. Das heißt also, wenn das Unternehmen wirklich schlecht geht, wenn sie ja im Prinzip vor der Pleite stehen, sie müssen es nicht anzeigen. Das ist dann auch von außen nicht sichtbar. Kein Unternehmen hat so ein großes Schild an der Eingangstür stehen, wir sind pleite. Kommt das dicke Ende noch?
Also das gilt bis Ende des Jahres und es kann auch nur eine vorübergehende Maßnahme sein, um in diesen ganz besonderen Zeiten, die wir ja wechselseitig beschrieben haben, nicht vorschnell das Falsche zu tun. Und ich bin sehr bei Herrn Urban, dass wir Gelder nutzen müssen, um den Strukturwandel zu gestalten, um in Innovation letztendlich zu investieren, damit weiterhin die Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen am Markt erfolgreich sind, weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass sie letztendlich gekauft werden, und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass man erfolgreiche und gut bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten bieten kann. So sind die Zusammenhänge, und dementsprechend sind diese 26 Milliarden Euro, die die Bundesagentur als Guthaben hat, das ist ja erarbeitet worden in den letzten Jahren, weil wir 10 gute Jahre hatten und die Unternehmen mit ihren Beschäftigten zusammen am Markt erfolgreich gewesen sind. Und das Geld ist aber, wenn ich es im Kopf richtig habe, Ende dieses Jahres weg. 5 Milliarden Steuermittel werden wir brauchen, und dann ist das Tafelsilber weg, und dann müssen wir gemeinsam sehr gut gucken, wie wir durchs nächste Jahr kommen. Deswegen bitte ich auch sehr darüber nachzudenken, das Infektionsgeschehen beobachten, aber auch Mut zum Rückkehr zu mehr Normalität haben.
Viele haben ja auch schon gemeldet, wie viele Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, 1.000, 2.000, 3.000, je nachdem in welchen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur in der Automobilindustrie. Das sind durchaus Zahlen, die sehr beängstigend sind.
Das geht jetzt leider los, weil Sie sich die Frage stellen müssen, ist es dauerhaft weniger oder vorübergehend? Das sind ganz schwierige Entscheidungen, die unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte in den Betrieben jetzt zu treffen sind.
Aber ja, da vielleicht haben wir da auch einen Dissens. Ich glaube, da stellt sich genau jetzt die Frage, wie wollen wir das machen? Wollen wir diese notwendigen strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft traditionell machen, indem also erst geguckt wird, ist das profitabel, und wenn nicht, werden die Leute rausgeschmissen und dann gucken wir? Oder wollen wir es mit den Menschen machen, sie in den Betrieben halten und mit ihnen gemeinsam neue Produkte entwickeln, neue Produktionsverfahren entwickeln und so weiter und so fort? Wenn wir den zweiten Weg gehen wollen, dann brauchen wir die Kurzarbeit. Und dann brauchen wir die Instrumente, die wir bisher haben. Dann müssen wir das aber auch machen. Dann ist es nicht nur eine befristete Nummer und danach fangen wir wieder an zu entlassen, sondern dann ist das ein anderer Weg. Dann ist das der Weg, das mit den Menschen gemeinsam machen. Wenn wir jetzt das nur als befristete Nummer sehen und ab dem nächsten Jahr, wenn die Gelder nicht mehr so üppig sprießen, wird wieder auf Massenentlassungen gesetzt, dann wäre das die Rückkehr eines harten Konfliktes und meiner Auffassung nach eine katastrophal falsche Weichenstellung, weil das können wir, glaube ich, aus der Krise auch sehen. Über die Mechanismen von Gewinnmaximierung und ausschließlich auf marktgängige Dinge zu gucken, werden wir die Aufgaben nicht hinkriegen. Da braucht es Politik und da braucht es die Bereitschaft, die Menschen mitzunehmen und das Ganze nicht gegen sie zu laufen, sonst geht's schief.
HR Info Wirtschaft.
Dr. Hans-Jürgen Urban will die Politik noch mehr in die Pflicht nehmen. Das waren eben seine letzten Worte aus dem ersten Ausschnitt der Veranstaltung zur Zukunft der Arbeit nach Corona im Haus am Dom. Im Weiteren ging es in der Diskussion auch noch mehr um die internationale Perspektive und langfristige Maßnahmen, um mit vergleichbaren Krisen auch in der Zukunft noch souveräner umgehen zu können. Beides Themen, mit denen sich Thomas Gebauer sehr intensiv beschäftigt hat und wo er sich bestens auskennt.
Wie sieht man das in anderen Ländern? Wie blickt man in anderen Ländern auf das, was jetzt gerade hier bei uns passiert?
Mit Interesse, würde ich sagen, ja. Und ich tue es ja auch, wenn ich jetzt den Tarifpartnern bei ihrer Diskussion zuhöre, wenn ich es mal so sagen darf. Ich glaube, dass es notwendig ist, die ganze Komplexität des Problems deutlich zu machen. Wir haben es schon verschiedentlich angesprochen, es gibt eben nicht nur die Herausforderung jetzt durch diese Corona-Krise, sondern die Herausforderung durch eine globalisierte Welt, durch globalisierte Arbeitsabläufe, durch globalisierte Produktionsverhältnisse, die alle auch jetzt in dieser Krise nochmal deutlich geworden sind und mit dazu beigetragen haben, dass es dieses extreme Gefälle zwischen Nord und Süd gibt. Und dieses Gefälle ist etwas, was Rückwirkungen hat auch auf diese eigene Gesellschaft. Was wir jetzt spüren, die Klimakrise zum Beispiel, wird mit angetrieben durch Armut, die in der Welt herrscht. die Migration von Menschen, die Gewaltverhältnisse, die jetzt sich langsam auch hier bemerkbar machen, alles das sind Probleme, die irgendwo auch hier ihren Ursprung in unserer Lebensweise haben. Das ist nicht nur meine These, sondern das sagt auch der Entwicklungshilfeminister, ein CSU-Mensch, der sagt, wir können nicht auf Dauer auf Kosten anderer leben. Dieses, was wir hier als Wohlstand haben, ist auch mitorganisiert worden über das, was in der Welt an Problemen herrscht. Und diese Probleme werden jetzt deutlich. Und ich meine, das ist bei allem Respekt für das, was jetzt hier überlegt wird, wie man Arbeitsplätze retten kann, wie man mit Kurzarbeitergeld versucht, die ärgsten Auswirkungen abzufedern, dass es absolut notwendig ist, das Globale immer mitzudenken. Es ist ein natürlicher Reflex in solchen Krisen, erstmal an das eigene zu denken. Wie kann man hier die eigene Gesellschaft stabilisieren, wie kann man, das war ja auch der Fall, also die Schutzmasken dann nationalisieren und dafür Sorge tragen, dass es Impfstoffe für die eigene Gesellschaft gibt und nicht für alle anderen. Aber irgendwann ist es notwendig zu erkennen, dass in dieser globalisierten Welt es globaler, internationaler, transnationaler Aktionen bedarf, um diesen Problemen begegnen zu können. Das ist das, was ich angesprochen habe. Das ist das, was auch Menschen im Süden erwarten von uns. Ja? Dass wir auch über... Das war ja ein Thema auch in der Europäischen Union zum Beispiel, die Vergesellschaftung von Schulden. Lange umstritten, lange hat man daran diskutiert, dann hat man sich irgendwann durchgerungen. Das muss ausgeweitet werden in globale Realitäten. Und ich glaube, dann könnten wir auch dem Krisengeschehen, das in der Welt herrscht, etwas entgegenzusetzen. Aber das erfordert wirklich eine Gewaltanstrengung. Das ist die große Transformation. Und die kann man nicht aufschieben, sondern die muss in solchen Krisen immer mitgedacht werden. Die muss jetzt beginnen. Man kann nicht sagen, man löst erst die Krise und macht dann vielleicht mit der Transformation ernst, sondern das muss jetzt stattfinden. Es gibt den schönen Spruch, den sage ich gerade zum Abschluss, dass man also Krisen nie mit dem Denken bewältigen kann, was sie bewirkt hat. Man muss in den Bewältigungsformen der Krisen darüber nachdenken, wie man es anders macht, wie man es besser machen kann.
Aber ich glaube, viele Unternehmen, die sind ja längst nicht nur hier in Deutschland aktiv oder in einer Stadt aktiv. Das sind längst international agierende Unternehmen und da habe ich jetzt keineswegs nur die ganz großen Konzerne, die großen Automobilkonzerne, die Zulieferer, die großen Versorger im Blick, sondern wirklich auch viele kleinere Unternehmen, die jeweils in ihrem Bereich sehr speziell sind, die aber in der ganzen Welt wirklich aktiv sind. Diese Probleme, die eben angesprochen worden sind, die müssten doch schon längst im Blick sein.
Also ich meine selbstverständlich, ein Automobilzulieferer, der sich weltweit aufgestellt hat seit Ende der 90er Jahre, der hat überall seine Standorte und der muss die Firmen vor Ort beliefern. Und das hat natürlich auch sehr ordentliche Arbeitsplätze in den Märkten entstehen lassen. Und dementsprechend sind die Dimensionen so, dass sie eine Firma nehmen, wenn die jetzt mittlerweile in Deutschland vielleicht als Zulieferer 8.000 Mitarbeiter hat, dann hat er, je nachdem wer es ist, auch 12.000 oder 15.000 im Ausland. Und wir werden jetzt gemeinschaftlich natürlich dann schauen müssen, wenn die Zahl dessen, was an Produkten und Dienstleistungen verkauft wird, weniger wird, ja, also dann werden die Tortenstücke werden ja nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir dann natürlich auch gucken. Es gibt auch in Mexiko, in Guadalajara, gibt es natürlich auch Familien und Kinder, die gerne letztendlich weiterarbeiten wollen. Und daher gucken unsere Firmen natürlich insgesamt darauf, wie sie in den jeweiligen Märkten erfolgreich sein können. Und der uns unterscheidet nur, dass wir meinen, wir sind es mit wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen. Und mir ist noch nicht ganz klar, wenn man mir erklärt, wenn die weniger werden, wie das weitergehen soll. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wir müssen Nachfrage schaffen. Früher ging man ins Ausland aus drei Gründen. Wechselkursschwankungen, Markterschließung, dass man vor Ort, ist übrigens auch aus ökologischen Gründen sinnvoller, und dann aus Kostengründen.
Aber im Ausland sind ja auch Kunden, Herr Urban.
Naja, also zumindest werden wir jetzt erleben, und wir sind da ja schon dabei, dass diese ganzen Fragen, auch wenn man nur ganz streng ökonomisch denkt, nationalstaatlich nicht mehr zu regeln sind. Ja, also gerade die deutsche Exportindustrie wird merken, dass selbst wenn in Deutschland die Bedingungen wieder besser sind, die Wirtschaftskrise lange anhalten wird, weil sowohl Zuliefererketten gebrochen worden sind, als auch die Märkte, in die die deutschen Produkte geliefert worden sind, nicht mehr funktionieren, wenn dort die Menschen über Massenarbeitslosigkeit und soziale Probleme nicht mehr die Produkte kaufen können. Also schon da, ganz eng ökonomisch gesehen, sieht man, das geht nicht mehr nationalstaatlich. Aber ich sehe noch ein viel größeres Problem. Ich glaube, dass der traditionelle Weg, aus der Krise rauszukommen, der schon so oft und dann zumindest aus der Perspektive des globalen Nordens erfolgreich gegangen ist, nicht mehr funktioniert. Und das ist der Weg über die Wiederankurbelung von enormem Wachstum. Wir haben in der Regel Krisen dadurch überwunden, dass wir die Konjunktur wieder angeschmissen haben, dass alles wieder gewachsen ist, dann haben sich die Verteilungskonflikte etwas entschärft, es gab wieder mehr zu verteilen insgesamt, die Unternehmen sind gewachsen und so weiter. Das wird auf Dauer so nicht weitergehen. Wir werden auf Dauer nicht mehr unsere Probleme aus ökonomischem Wachstum, erstens, die Ökonomen zeigen uns die Daten, die kapitalistischen Ökonomien haben allesamt Wachstumsprobleme, aber vor allen Dingen, das wird ökologisch nicht mehr gehen. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir eine andere Form von Entwicklung, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung haben werden, in der wir nicht mehr so viel Wachstum zur Verfügung haben werden wie bisher.
In welche Richtung gehen dann Ihre Gedanken?
Und das würde bedeuten, dass wir ganz neu darüber nachdenken müssen, was soll wachsen, was soll aber auch eventuell nicht mehr wachsen, was passiert mit den Menschen in den Sektoren, in denen wir kein Wachstum mehr gesellschaftlich haben wollen, weil es als gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel oder ökologisch nicht mehr verträglich definiert wird. Und zweitens, wie werden die geringer steigenden Wertschöpfungszuwächse verteilt? Und das bedeutet, wir sind hier in einer Phase oder wir rutschen in eine Phase rein, in der sich die Verteilungskonflikte zuspitzen werden. Es wird nicht mehr gehen, dass, jetzt nehmen wir mal die USA als wirklich das beste Beispiel, ja, dass die Wertschöpfungszuwächse so ungleich verteilt werden, dass dieses Land, wie man heute sieht, noch nicht mal ansatzweise in der Lage ist, ein Gesundheitssystem aus öffentlichen Mitteln aufzubauen, das bis in die gehobene Mittelschicht hinein die Menschen einigermaßen versorgt. Das wird so nicht mehr gehen, weil dann wird nicht mehr genug da sein, um die Gesellschaft insgesamt zu entwickeln. Aber das zweite Problem ist, und ich bin von der IG Metall, ich bin in einer Organisation, die nach wie vor ihre Kraft aus der Automobilindustrie und aus den dort organisierten Kolleginnen und Kollegen organisiert. Da haben wir das Problem. Wir alle wissen, dass die Zukunft des Automobils nicht mehr die sein wird aus der Vergangenheit. Wir brauchen andere Mobilitätskonzepte. Ich bin der Auffassung, dass das Automobil nach wie vor eine gesicherte, eine gute Rolle in einem ökologisch verträglichen Mobilitätskonzept haben wird, aber nicht mehr in der Dimension, die wir jetzt hatten, nicht mehr mit den Antriebstechniken und in einer ganz anderen Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort. Das bedeutet, das kann ich den Kollegen nicht einfach sagen und sagen, ja, seid ihr in einem Bereich, der wahrscheinlich quantitativ nicht mehr so wachsen wird, sondern da wird er sagen, Urban, ja und jetzt? Was tun wir dann? Ja, wie organisieren wir den Strukturwandel in diesen Bereichen, und da sind wir wieder bei unserem Eingangsthema, dass nicht mit Massenentlassungen reagiert wird, sondern dass die Menschen mitgenommen werden und dass zum Beispiel das zurückgehende Volumen an Arbeit besser aufgeteilt wird, indem die Arbeitszeit verkürzt wird. Indem man zum Beispiel mit einer 4-Tage-Woche die Frage in eine richtige Richtung lenkt. Also ich glaube, das sind die Fragen, und wir dürfen nicht so stark in den alten Kategorien denken, Krise heißt Wachstumsverzicht, Lösung der Krise heißt wieder Ankurbelung des Wachstums und dann wird es gehen. Diese Art von Krisenlösungen werden uns auf Dauer immer weniger zur Verfügung stehen. Wir dürfen sie auch gar nicht mehr haben wollen, weil sie werden ökologisch auf die Dauer nicht verträglich sein.
Ja, und man kann, glaube ich, auch an den Erfahrungen, die Menschen hierzulande während der Krise jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, anknüpfen. Also zum Beispiel, wenn wir über Arbeit und Neubewertung von Arbeit oder verschiedenen Typen von Arbeiten reden, ist es, glaube ich, deutlich geworden, wie bedeutend die Pflegearbeit ist, wie systemrelevant die Arbeit von Frauen an den Supermarktkassen ist. Also man muss, glaube ich, nochmal genau reinschauen, das hast du ja auch gerade gesagt, welche Formen von Arbeit eigentlich wir wachsen lassen wollen und welche möglicherweise nicht. Das ist etwas, was erfahren worden ist, genauso wie zum Beispiel, auch das schon angedeutet, dass Gesundheit und soziale Sicherung ein Bereich ist, der eigentlich in gesellschaftlicher Verantwortung organisiert werden muss und nicht der Privatwirtschaft überlassen werden darf. Wir haben in Deutschland auch eine Tendenz, den ganzen Sozialbereich, die Gesundheitsversorgung und so weiter zu privatisieren. Das sind Irrwege. Das haben inzwischen auch die Ärzte erkannt. Es wird immer deutlicher auch von Politikern gefordert, dass das ein Gemeinwohl ist. Also hier finden Umdenkungsprozesse statt, die meines Erachtens aus dieser Krise gelernt werden können und stark gemacht werden müssten. Immer mit meiner Voraussetzung möglichst in einem globalen Kontext.
HR Info Wirtschaft.
Die Diskussion hat gezeigt, die Corona-Pandemie ist eine Jahrhundertaufgabe, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ein anderes Ergebnis der Veranstaltung war aber auch, es gibt Grund für Zuversicht und Hoffnung, dass das Virus auch positive Veränderungen angestoßen hat. Das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Aydoğan Makasci.